Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Erwogen sich, die Räder jogen, was bringen sie mit sich? Sie bringen mir erwogen, mit Zappeln dicke Schich. Der Wogen wie a Chuppe, in oventicken Glanz, die Schich a fulle Kuppe, wie Menschen in a Tanz. A Hasene, a Jontef, sie hat mich wer verblend, die Schich a Soine nonte, aufs Nei ich hab derkennt. Es klappen die Abzassen, wohin? Von alte Wilner Gassen, mit treibt uns Kim Berlin.
Das ist die Stimme von Abraham Sutzkever, wie er den Anfang seines Gedichts »Ein Wagen Schuhe« liest. Ein Gedicht, das der wichtigste jiddische Dichter des 20. Jahrhunderts im Ghetto von Wilna geschrieben hat. Eines von vielen, mit denen er sich geistig gegen die Zerstörung der jüdischen Kultur und der jiddischen Sprache gewehrt hat. Hören Sie die vier ersten Strophen auf Deutsch, gelesen von Daniel Berger.
Die Räder jagen. Was tragen sie mir zu? Sie bringen einen Wagen, voll zuckender Schuh. Der Wagen, ein Traubaldachin im abendlichen Glanz. Die Schuh, ein wirbelnder Haufen, wie Menschen in einem Tanz. Eine Hochzeit, eine Feier? Narrt mich mein Verstand? Die Schuhe, so nah Vertraute, hab ich doch wiedererkannt. Es klappern all die Sohlen, wohin? Aus alten Wilner Gassen treibt man uns nach Berlin.
Die fast fröhliche Balladenform dieses Gedichts widerspricht dem schrecklichen Inhalt. Ein Wagen voller Schuhe kündet von den ermordeten Menschen im Ghetto. Abraham Sutzkever, der heute als 96-Jähriger in Tel Aviv lebt, sagte einmal, dass er seine besten Gedichte im Ghetto geschrieben habe. Geboren 1913 in Litauen in der Nähe von Vilna, der heutigen Hauptstadt Vilnius, war er 27 Jahre alt, als die Deutschen Litauen besetzten. Sie errichteten in Vilna ein Ghetto und erschossen Tausende von Juden im Wald nahe der Stadt. Abraham Sutzkever ist nicht nur als Dichter bekannt geworden, sondern auch durch seinen erschütternden Bericht über die Vorgänge im Ghetto von Vilna. Er hat es überlebt, als Zwangsarbeiter, in Verstecken und als Widerstandskämpfer. Seine Erinnerungen, die er gleich nach der Befreiung durch die Sowjetarmee geschrieben hat, sind jetzt im Ammann Verlag zum ersten Mal auf Deutsch erschienen, zusammen mit dem Gedichtband »Gesänge vom Meer des Todes«, beides übersetzt von Hubert Witt. Mit großer Genauigkeit, oft in der Art eines Tagebuchs, legt Sutzkever Zeugnis ab von den Schikanen und der brutalen Verfolgung der jüdischen Bevölkerung. Die oft anonymen Opfer der Shoah werden in dem Buch Wilner Ghetto zu Subjekten, denn Sutzkever schildert viele ergreifende Einzelschicksale.
Sobald die Deutschen in Wilna eingedrungen waren, raffte der alte Wilner Gemeindeführer, der ehemalige Vorsitzende der Wilner jüdischen Gemeinde, Dr. Jakob Wigotski, all seine Kraft zusammen. Mit 85 Jahren war ihm beschert worden, das Hakenkreuz über seiner Heimatstadt zu sehen. Er war schon krank, und es ging ihm schlecht. Als die neuen Machthaber ihren Mord an der jüdischen Bevölkerung begannen, kamen Dutzende und Hunderte Menschen zu Wigotski gelaufen. Diesem hatte man einen Sohn geraubt und jenem einen Vater. Und nun sollte Wigotski ihnen helfen wie seit je. Er sollte sie retten. Der kranke Wigotski erhob sich vom Bett, zog seine schwarzen Kleider mit den frisch aufgenähten Flicken an, nahm einen Stock und ging zum Referenten für jüdische Angelegenheiten, Murer, um die schlimmen Erlasse gegen Juden rückgängig zu machen. Der Sturmist an der Tür ließ ihn nicht hinein. Er hieß ihn auf der Treppe warten. Nach etwa einer Stunde kam Murer heraus. Der Greis trat näher, stellte sich vor und erzählte dem neuen Herrscher von dem großen Unrecht, das an den Juden verübt wurde. Murer antwortete mit keinem Wort. Während der Greis sprach, zog Murer einen weißen Handschuh an und schleuderte Wigotski alle Stufen der Treppe hinunter. Der Greis erhob sich mühsam, wischte das Blut ab und ging heimwärts, auf dem Straßenpflaster wie alle Juden. Er ging durch die Mikiewiczstraße. Damals war gerade die Verordnung herausgekommen, dass die Hauptstraßen für Juden verboten wurden. Sogleich wuchs ein Greifer vor ihm auf und nahm ihn fest. Zufällig bemerkte das ein nichtjüdischer Professor, kaufte den Greis frei und brachte ihn nach Hause. Seit damals hat der alte Gemeindeführer das Haus nicht mehr verlassen. Bis eines Tages ein Auto vor seiner Tür kam. Man riss ihn aus dem Bett und brachte ihn ins Lukischka-Gefängnis.
Abraham Sutzkever erzählt in seinen Erinnerungen an das Wilnaer Ghetto auch von dem Überlebenswillen und der beeindruckenden Solidarität der Juden. Sie ernährten jene mit, die gar nichts mehr hatten, sie halfen mit medizinischer Versorgung, sie bauten und vermittelten Verstecke. Sie schmuggelten wichtige Dinge ins Ghetto hinein, darunter auch Waffen, aber der versuchte Aufstand scheiterte. Mit einigen Kampfgefährten konnte Sutzkever in die Wälder fliehen, kurz bevor das Ghetto im September 1943 liquidiert wurde. Die Ghettobewohner leisteten in Wilna auch geistigen Widerstand. Gegen alle Widrigkeiten konnten sie einen kleinen Teil ihres Kulturlebens aufrechterhalten. Sie unterrichteten die Kinder und hielten Gottesdienste ab. Sie veranstalteten Konzerte und Theateraufführungen. Die Zwiespältigkeit dabei war ihnen bewusst. Man tanzt nicht auf dem Friedhof, sagten die Gegner, und Abraham Sutzkever schrieb im Dezember 1942 im Gedicht zum Jahrestag des Ghetto-Theaters:
Spielt, ihr jüdischen Mimen, in Flicken, in Mauern, wo das Leben sich krümmt wie angesenkte Haare, wenn auf Steinen das Blut unserer Nächsten siedet und die Gassen zucken wie halbgeschlachtete Vögel und können sich nicht erheben, nicht fliegen, nicht entrinnen. Spielt, Freunde! Denken wir uns, es ist ein Städtchen von einst, und man feiert Hochzeit auf herbstlichem Friedhof, mit jüdischem Sang und Tanz und hüpfenden Lichtern, fröhlich in einem Kreis um Bräutigam und Braut. Spielt, und lasst aus eurem Munde Jiddisch erklingen, rein und lauter, wie der Geist eines geschlachteten Kindes, schroff und heiser wie die Stimmen unserer Gewehre und Kugeln, die morgen, übermorgen auf den Dächern spielen.
Abraham Sutzkever ist auch für eine ganz besondere Art von Widerstand bekannt geworden. Er rettete jüdisches Kulturgut. Das gelang ihm, weil er als Zwangsarbeiter dafür eingesetzt war, jüdische Kunstschätze zu sammeln. Die waren zur Vernichtung bestimmt oder sollten nach Deutschland geschickt werden, für eine Sammlung mit dem makabren Titel »Wissenschaft des Judentums ohne Juden«. Sutzkever konnte während seiner Arbeit einige Bilder, Plastiken und auch jiddische Manuskripte ins Ghetto schmuggeln und dort vergraben. Darüber hat er in seinem Gedicht Weizenkörner geschrieben:
Wie einen zarten Säugling beschütze ich das jiddische Wort, schnuppere in jeden Berg Papier, rette den Geist vor Mord.
Wie beim Beschützen an Eifel, ich läuf mit dem jiddischen Wort, nicht der in etlichen Hefel, der Geist soll nicht wehren der Mord.
Diese Strophe aus dem Gedicht Weizenkörner hat uns Simon Neuberg gelesen. Der 46-jährige Franzose hat als Kind die jiddische Sprache für sich entdeckt und ist heute Professor für Jiddistik an der Universität Trier. Ich fragte Simon Neuberg, worin er die spezielle Bedeutung von Abraham Sutzkevers Bericht Wilner Ghetto innerhalb der Literatur über die Shoah sieht, oder wie die Jiddisch Sprechenden die Judenvernichtung nennen, die Churben, das heißt Zerstörung.
Die Churbenliteratur, wie ich sagen würde, ist auf Jiddisch sehr reich. Das wenigste davon ist übersetzt. Sutzkever ist ein Dichter von Weltrang. Und er war eben an sehr vielem in Wilna beteiligt. Und deswegen ist sein Bericht so vielfältig. Er weiß über das, was im Ghetto stattgefunden hat, sehr viel mehr als manche andere Tagebuchschreiber. Und die Tatsache, dass jemand, der Ruhm verdient und mit Sicherheit noch ernten wird, so einen Text verfasst hat, gibt diesem Text Chancen, die die restliche Memoiristik nicht hat. Und man sieht auch, dass das meiste überhaupt nicht rezipiert wird und keine Wirkung hat.
Wenn man von Wilna spricht, muss man erwähnen, welchen Rang diese Stadt damals einnahm. Wilna hieß auch das Jerusalem des Nordens. Es war eine Stadt der jüdischen Kultur und Wissenschaft, das Zentrum der damaligen jiddisch sprechenden Welt, die etwa 12 Millionen von Juden in ganz Osteuropa umfasste.
Vilnius oder Vilne, wie man auf Jiddisch sagen würde, ist tatsächlich eine Hochburg des intellektuellen Lebens auf Jiddisch gewesen. Und Das ist insofern ein bisschen erstaunlich, als es zum Beispiel eine viel kleinere Stadt ist als Warschau, was die Anzahl der jüdischen Bevölkerung angeht. Aber Litauen steht allgemein im Ruf, ein Ort zu sein, wo die Gelehrten und Intellektuellen sich mehren. Das liegt daran, dass es historisch im Norden eine starke Opposition gegen den Chassidismus, also den Glauben an die Volksfrömmigkeit und den naiven Zugang zu den Texten, in Vilna und Umgebung hat man sich immer auf die fundierte Kenntnis der Texte und des dazugehörigen Fächer sozusagen konzentriert. Und in diesem Umfeld ist tatsächlich Suzkewa dann nach Vilna angekommen, zu einem Zeitpunkt, als er praktisch zur ersten Generation derjenigen gehören konnte, die Jiddisch als eine voll ausgebildete, normierte Literaturhochsprache empfinden konnten. Er hat zwar nicht an der Realgymnasie, die schon mit Jiddisch als Unterrichtssprache in Vilna funktionierte, gelernt, aber er hat mit allen Lehrern dort Kontakt gehabt und er hat bewusst das Jiddische als diese schon klassische Sprache empfunden, was für Vorgänger eine Generation vorher nicht möglich war, weil die ganze Literaturgeschichte sich eben in einem ganz kurzen Zeitraum abspielt und alles fast gleichzeitig stattfindet. Und er hat diese klassische Sprache adoptiert und fortgesetzt.
Abraham Suzkewa verbrachte seine Kinderjahre in Sibirien, wohin die Familie während des Ersten Weltkriegs geflohen war, denn in Litauen beschuldigte man die Juden der Kollaboration mit den Deutschen. Sie lebten dort in Armut und der Vater starb an einer Herzschwäche. Dennoch hat Suzkewa diese Zeit poetisch verklärt. Er betrachtete die Kindheitserlebnisse in Sibirien als Ursprung seines Dichtens. 1920 kam die Mutter mit den drei Kindern nach Vilna, dort erhielt Abraham seine Bildung und suchte Kontakt zur Dichtergruppe Jung Vilna. Diese fühlte sich jedoch einer sozialistisch engagierten Kultur verpflichtet und lehnte zunächst Suzkewas ich-bezogene Lyrik ab. Es war der Fürsprache von Josef Roth zu verdanken, dass der jiddische Pen-Club in Warschau 1937 Suzkewas ersten Gedichtband »Lieder« veröffentlichte. Im Juni 1941 besetzten die Deutschen Vilna und trieben die Juden in einem Ghetto zusammen. Seit damals ist Suzkewas Dichtung nicht mehr von den Erfahrungen der Shoah zu trennen. Im Bericht Vilna Ghetto schildert er auch, in welchen Situationen Gedichte entstanden sind. Gesichter in Sümpfen etwa schrieb er im Sommer 1941 in einem Versteck unter einem Blechdach, in dem er sich nur liegend aufhalten konnte.
Gesichter in Sümpfen. Nacht hat unsere Gedanken grau gemacht. Morgensonne sät glühendes Salz in die Wunden. Weiße Tauben, in Eulen verwandelt, verlachten den Traum. Der ist wie Rauch verschwunden. Was zitterst, Erde, du? Wird man dich auch zerbrechen? Ob deine Nüstern schon die Opfer ahnen? Unser Fluch war, uns in Sicherheit wiegen. Verschling uns, unsere Generation und ihre Fahnen. Dich dürstet. Wir, wie aufgebrochene Quellen, werden mit dem Gold unserer Leiber deine Gruben füllen. Und ein Albtraum Gesichter in Sümpfen wird das Abendrot und unsere Häuser verhüllen.
Abraham Suzkewa schrieb viele Gedichte in der Ghettozeit. Er konnte also in den schlimmsten Situationen noch dichten, hatte mitten in den Gräueln ästhetische Empfindungen. Das hört sich unglaublich an, wird aber auch von Simon Neuberg bestätigt.
Ja, Suzkewa lebte von der Dichtung und meinte, dass das Dichten ihn am Leben erhalten würde. Das ist das, was auch im sehr bemerkenswerten Gedicht Ode zu der Teub auch betont wird, dass seine Muse sozusagen ihn für seine Verdienste um die Dichtung erretten würde. Und ich weiß nicht, wie konkret, wie wörtlich man sich den Glauben daran vorstellen soll, aber auf jeden Fall hat Suzkewa so gehandelt und er hat nie die Feder aus der Hand gelegt, bis vor wenigen Jahren, also er hat seit einigen Jahren nichts mehr geschrieben.
Dem großen jiddischen Lyriker Abraham Suzkewa ist das heutige Reflexe auf DRS2 gewidmet. Die Dichtung hat ihm einmal wirklich buchstäblich das Leben gerettet. Er hatte nämlich aus dem Ghetto sein Poem Kol Nidre nach Moskau geschickt. Dort erschütterte es bei einer Lesung die Zuhörer derart, dass das jüdische antifaschistische Komitee beschloss, den Dichter und seine Frau zu retten. Ein kleines Flugzeug holte die beiden hinter der Front aus den Wäldern von Litauen heraus. Um zur Abflugstelle zu gelangen, mussten sie allerdings einen langen Marsch durch vermintes Gelände hinter sich bringen.
Die ganze Biografie von Suzkewa ist eine ganz unglaubliche, und das ist natürlich etwas, was sich in seiner Lyrik auch niederschlägt. Und die Ghettozeit nimmt darin auch aus der Rückschau eine unauslöschliche und sehr wichtige Position ein. Die Tatsache, dass er an Lyrik so geglaubt hat und dass es tatsächlich einige Male gewirkt hat, ist auch verblüffend und macht aus ihm auch einen Dichter, bei dem man die Biografie nicht außer Acht lassen kann. Sie haben jetzt diese eine Episode, die ein Zusammenspiel von seinem festen Glauben an seine Dichterberufung und an der besonderen Position der Literatur in der Sowjetunion wahrscheinlich ausmacht. Man hat tatsächlich die Literatur und die Literaten für so wichtig gehalten, dass man jemanden zum Zeugnis ablegen haben wollte und jemand, der das kann. Andererseits, dass man, wie Sie vielleicht wissen, in den 50er Jahren auch die größten Schriftsteller dann alle ermordet, weil man sie offenbar immer noch fürchten zu müssen glaubt.
Eine ausführliche Einleitung in die spannende Biografie und in die Dichtung von Abraham Suzkewa findet man in dem ebenfalls jetzt neu herausgekommenen Buch »Geh über Wörter wie über ein Minenfeld«. Der Übersetzer Peter Komanns präsentiert darin eine umfassende Auswahl aus dem Werk von Suzkewa, von den frühen Gedichten, die noch der romantischen Naturlyrik nahestehen, bis zu den späten, poetisch verdichteten Prosatexten, die in Israel entstanden sind. Der Bezug zur Shoah bleibt im Werk von Suzkewa immer erhalten. Deswegen nannte man ihn auch den jiddischen Dante, ein Vergleich, den er selbst in einer Strophe seines langen Poems über das Dichten Ode an die Taube aufgreift.
Welt. Was ist Welt? Nur ihr Lied ist wellig und waldig und weltig. Es klagt ihr göttlicher Sang in meinen Adern, entscheide. Lösch ich den Jammer mit Meeren, dann grüßen entfernteste Städte. Hier spielte Meister Dante mit dem Terzinenregen. Meister der Hölle, willst du ein Weilchen die Höllen vertauschen? Ich spaziere in deiner und du in den wirklichen Feuern. Meister, es schmälert deinen ewigen marmornen Ruhm nicht. Du bleibst Alighieri und deine Hölle bleibt Allegorie.
1948 gelangten Abraham Suzkewa und seine Frau nach Israel. Dort blieb er dem Jiddischen treu, obwohl das in dem jungen Staat, der das Neuhebräische als Nationalsprache durchsetzen wollte, nicht genehm war. Das Jiddische war verpönt als die Sprache der Diaspora, die auch immer an die demütigende Verfolgung erinnerte. Aber Suzkewa gelang es mit Hilfe der Gewerkschaft trotzdem, eine Zeitschrift für jiddische Literatur zu gründen, die Goldene Kate, also die Goldene Kette. Von 1949 bis 1995 hat er dafür geschrieben, aber auch andere Dichter dazu gewinnen können, Beiträge in jiddischer Sprache zu liefern. Sogar den Künstler Marc Chagall.
Das ist tatsächlich eine ungeheuer wichtige Zeitschrift geworden in der Nachkriegszeit. Und jahrzehntelang ist es die beste und größte Literaturzeitschrift gewesen. Aber das ist nicht nur für Chagall, sondern für viele Schriftsteller mit ein Grund gewesen, auf Jiddisch zu schreiben oder wieder tätig zu werden. Mit Marc Chagall war er befreundet und Marc Chagall hatte Zeichnungen für sehr viele seiner Bücher geliefert. Allerdings war Marc Chagall als Jiddischsprecher jemand, der in Paris mit sehr vielen Schriftstellern befreundet war. Und es gibt in der jiddischen Literatur sehr viele Bücher, in denen man Chagall-Bilder finden kann.
Suzkewa wie Chagall beharrten auf der Bewahrung des Jiddischen, weil sie sich keinen Neuanfang vorstellen konnten, der nicht auch die Tradition und die Vergangenheit einbezieht. In seinem Gedicht »Ode an die Taube« reflektiert Suzkewa darüber, wie seine Dichtkunst, dafür steht die Taube, weiter bestehen kann nach dem Holocaust und in Israel, diesem ganz anderen Land. Er findet eine positive Antwort, wie man der letzten Strophe entnehmen kann, die Simon Neuberg uns jetzt vorliest.
Taiberle, bist du dieselbe? Die Fliegel nicht grö, ist das Meglach? Soll ich do beuen mein Tempel, wie ich ob gebeut im Tag täglach? Soll ich mein Zäuber dick Lempel zergrinen, aufs Nei und zerbläuen? Beuen und beuen dem Tempel, mit sonnigen Seichel, im Beuen.
Taube, Bist stets du dieselbe? Die Flügel nicht grau? Ist das möglich? Soll ich hier bauen, den Tempel? Ihn bauen wie einst, Tag für Tag? Soll ich es tun? Meine magische Lampe ergrünen erneut und erblauen? Bauen den Tempel und bauen. Mit Sonnenvernunft ihn erbauen.
Es ist auffallend, dass beim Hören dieser jiddischen Verse von Abraham Sutzkever das meiste leicht aus dem Deutschen abgeleitet werden kann, aber dann stolpert man wieder über ganz fremde Wörter. So beispielsweise das Wort Äfel im Gedicht Weizenkörner, das Säugling oder Enkelkind bedeutet. Oder in diesem Gedicht jetzt das Wort Seichel, das heißt Vernunft. Kommen diese Ausdrücke aus dem Hebräischen, wollte ich von Simon Neuberg wissen?
Ja, also Seichel und Äfel kommen beide aus dem Hebräischen. Es gibt auch noch im Jiddischen zahlreiche Wörter, die aus dem Slawischen kommen, die man auch vom Deutschen hier nicht ableiten kann. Aber man kann sich auch schwer täuschen bei Wörtern deutschen Ursprungs. Das heißt, man hat, weil es eine Nachsprache des Deutschen ist, sehr schnell den Eindruck, dass man einigermaßen weiß, worum es geht. Aber in vielen Fällen täuscht man sich schwer über die tatsächliche Bedeutung. Das führt dazu, dass es zwar leicht ist, einen Zugang zum Jiddischen zu finden, aber die letzten Schritte besonders schwer sind, weil die Kontamination zwischen beiden Sprachen oder das Risiko, das eine für das andere zu halten, besonders groß ist.
Simon Neubergs Lehrstuhl für jiddische Sprache und Literatur an der Universität Trier ist einer von nur zwei Lehrstühlen für Jiddistik in ganz Europa, wobei der zweite auch in Deutschland ist, nämlich in Düsseldorf. Aber an immer mehr Universitäten kann man heute Kurse für Jiddisch besuchen. Es scheint fast, als ob diese Sprache, die weltweit nur noch von etwa 3 Millionen Menschen gesprochen wird, vor allem von ultraorthodoxen Juden, einen neuen Boom erleben würde. Simon Neuberg ist da skeptisch.
Man spricht viel von einem Boom des Jiddischen, aber meistens denkt man dabei nicht an Deutschland. Es gibt in Deutschland tatsächlich zahlreiche Jiddischkurse, aber eine Sprache boomt nicht deswegen, weil Studierende sie an der Universität lernen. Also das sind, glaube ich, zwei getrennte Probleme. Einerseits gibt es natürlich ein Interesse für die jiddische Literatur, für jiddische Quellentexte, für vieles, woran man nur über das Jiddische kommt, und viele Leute brauchen eine gewisse Kenntnis des Jiddischen. Es gibt auch mehr Übersetzungen aus dem Jiddischen, nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch, Französisch, Hebräisch und vermutlich einigen anderen Sprachen, bei denen ich es nicht weiß. Aber es gibt auch zahlreiche Leute, die versuchen, das Jiddische aktiv in ihrem Leben einzubeziehen, zu sprechen, wieder an jiddischsprachige Wurzeln anzuknüpfen, die Sprache an Kinder zu vermitteln und so weiter. Und das ist eher das, was man mit einem Boom einer Sprache verbinden möchte. Das ist in Deutschland natürlich sehr schwer vorstellbar. Gerade wegen der Nähe beider Sprachen ist es fast unmöglich, die Sprachen vor Ort auseinanderzuhalten, wenn man auch noch etwas anderes zu tun hat.
Simon Neuberg gehört selbst zu diesen Menschen, die das Jiddische aktiv am Leben erhalten. Seine Frau hat ihm zuliebe Jiddisch gelernt, nun sprechen sie mit den 3 kleinen Töchtern Jiddisch und Französisch. Und weil die ja in Trier in einem deutschen Umfeld leben, wachsen sie 3-sprachig auf.
Für die Anfänge kann das Deutsche auch stützend wirken. Also der Zugang ist am Anfang leichter für Erwachsene. Auch Kinder merken sehr schnell, dass sie viele Wörter in beiden Sprachen verwenden können, mit leichten phonetischen Veränderungen. Und wenn man Wert darauf legt, dass die Sprache bei denen auch lebt und korrekt wird, versucht man sie eben auf die Tücken aufmerksam zu machen.
In der Familie von Simon Neuberg in der Normandie wurde kein Jiddisch gesprochen. Aber als er 13 Jahre alt war, schenkte ihm sein Vater ein Buch auf Jiddisch, das ausnahmsweise in lateinischen Buchstaben geschrieben war und nicht, wie es normalerweise der Fall ist, in hebräischen. Mit diesem Buch lernte der Junge die Sprache. Und als Student ging er nach Trier, weil er hörte, dass hier schon über das Jiddische geforscht wurde. Schreibt er selbst auch jiddische Texte, vielleicht gar Literatur?
Ich versuche, das Jiddische auch als Sprache, vor allem als Wissenschaftssprache, zu vertreten, und ich spreche meine philologischen Vorträge meist auf Jiddisch, wenn das als Konferenzsprache zulässig ist, und ich versuche, sie auch auf Jiddisch zu drucken, was ja sehr viel schwerer ist als in anderen Sprachen. Literarisch oder halbliterarisch habe ich nur sehr wenig geschrieben und noch viel weniger veröffentlicht. Ich versuche allerdings manchmal für meine Kinder, Kinderbücher zumindest ins Jiddische zu übersetzen, wenn ich das, was ich brauche, nicht finde. Wer weiß, was sich noch daraus entwickelt.
Neben diesen Versuchen von weltlichen Juden, das Jiddische wieder zu beleben, ist in der ultraorthodoxen Welt der chassidischen Juden diese Sprache nach wie vor die normale Umgangssprache in Familien wie auch im Unterricht. Aber dieses religiös geprägte Milieu hat mit der neuen literarischen Tradition des Jiddischen, die seit Sholem Aleichem und erst recht seit Isaac Bashevis Singer auch eine weltliche Tradition ist, wenig zu tun. Deswegen stellt sich doch die Frage, ob die jiddische Literatur noch eine Zukunft hat oder ob Abraham Sutzkever vielleicht der letzte große jiddische Dichter ist.
Jiddisch wird weiterhin nicht nur gesprochen und gelesen, sondern auch geschrieben. Es gibt noch andere Dichter. Aber Sutzkever ist ein Dichter von außergewöhnlichem Format. Und solche Dichter gibt es nicht in jeder Generation. Und ob wir nochmal so einen haben, das kann man bezweifeln. Aber das liegt nicht nur daran, dass die Sprachgemeinschaft so geschrumpft, so verarmt ist, sondern es liegt auch an der Größe von Sutzkever.
Zum Abschluss unserer Sendung über den jiddischen Dichter Abraham Sutzkever hören Sie nun die Fortsetzung der Ballade »Ein Wagen Schuhe«. Den Anstoß zu diesem Gedicht gab sein Entsetzensmoment im Ghetto, als er in einem Berg von Schuhen einen Hausschuh seiner Mutter erkannte. Da wusste Sutzkever, dass sie ebenso von den Nazis ermordet worden war wie sein erstgeborenes Kind.
»Ihr darf nicht fragen, wem es, nur tut in Herz Aris.«
»Wessen? Ich kann nicht fragen. Es zerreißt mir das Herz, ihr Schuh. Ich bitte euch, sagt mir die Wahrheit. Wo sind die Füße dazu? Die Füße aus den Pantoffeln mit Knöpfen wie Tropfen Tau. Und da, wo ist das Körperchen? Und dort, wo ist die Frau? In all den Kinderschuhen sehe ich kein einziges Kind. Die Schuhe der Braut. Und ich weiß nicht, wo die Beine sind. In all dem Schuhgewimmel erkenne ich Mutters Schuh, die guten, die sie doch immer nur am Schabbes trug. Es trappeln all die Sohlen, wohin, wohin, wohin? Aus alten Wilner Gassen treibt man sie nach Berlin.
Alte Wilner Gassen, mit treibt uns kein Berlin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.